Auch wenn es den Anschein macht, wenn man im Klassenzimmer sitzt, dass jetzt vorne etwas gepredigt wird und dann alle lernen das, das geht nicht. Unser Hirn funktioniert nicht so. Jedes Hirn, das dort sitzt, jedes Kind und jede Person, die dort im Raum ist, kreiert dann etwas und das ist nicht kontrollierbar von außen. Und warum gehen wir nicht irgendwann mal aus diesem Klassenzimmer raus? Nicht nur in unseren Köpfen, sondern wirklich auch physisch an den Ort, wo viel mehr Lernen möglich ist. Und das ist vielleicht das, was wir versuchen, ist dorthin zu gehen, wo Leben schon ist, wo ganz viel passiert und dann ist auch ganz viel Lernen möglich.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit mir, Maike Schäbitz, und unserem Gast Marco Jakob zu dem Thema Co-Learning. Wie gelingt selbstbestimmte Bildung inmitten der Gesellschaft? Und worauf ich an dieser Stelle unbedingt hinweisen möchte: Die Co-Learning-Community stellt auch ein ganz tolles Framework, einen umfassenden Leitfaden zur praktischen Umsetzung von Co-Learning zur Verfügung. Du findest dieses Framework auf co-learning.org. Das Gespräch in voller Länge findest du in Folge 170 dieses Podcasts und den Link dazu sowie zum Co-Learning-Framework natürlich auch in den Shownotes. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab. Der Ort eurer Initiative ist der Effinger in Bern, den du auch mitgegründet hast. Der Effinger ist eine Kaffeebar und Coworking Space. Und an diesem Ort wird durch alle Menschen, die dort gemeinsam sind, die dort gemeinsam wirken, die Arbeitswelt und die Lernwelt von Jugendlichen und Erwachsenen zusammengeführt. Zum Beginn unseres Gesprächs, um da einmal kurz so ganz direkt einzusteigen: Marco, ihr betrachtet Bildung als eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft. Wie ist diese Perspektive oder Haltung in dir entstanden?
Ja, danke für diese Einführung. Also, ja, es ist wirklich, es tönt auch so mit dem, was du jetzt erwähnt hast, da kommt ganz viel zusammen an diesem einen Ort. Und es ist nicht zufällig, dass wir eben Arbeit, Lernen, Leben, alles versuchen, wieder irgendwie in die Nähe zu bringen, weil wir gemerkt haben, dass wir in der Gesellschaft alles auseinandergeteilt haben. Und deine Frage mit der Aufgabe der Gesellschaft, das ist eigentlich ganz einfach, weil Jahrtausende hat das die Menschheit so gemacht, dass Kinder zur Welt kommen und dann ist die erwachsene Gesellschaft verantwortlich dafür, für diese neue Generation da zu sein und zu schauen, dass die überlebt und gut leben kann. Und heute haben wir die Welten halt so aufgeteilt, dass die Erwachsenen an einem Ort arbeiten gehen und die Kinder sind in der Schule. Und das Lernen auch der Erwachsenen findet irgendwo in der Schule statt. Also wir haben das einfach outgesourced. Wir haben viel von der Kindheit outgesourced und viel vom Lernen oder von Schule halt an einem anderen Ort hingestellt. Und wir versuchen das wieder zusammenzuführen, weil wir sagen, das ist die Aufgabe der Gesellschaft, zu schauen, wie wachsen die neuen Generationen heran und sie zu begleiten und auch einander zu begleiten in diesem Lernprozess, der das Leben lang durchgeht.
Ja. Ich habe dich das im Vorgespräch, glaube ich, das erste Mal so erzählen hören, wie du es gerade gesagt hast. Und da ist es mir auch erst so richtig bewusst geworden, wie kurz menschheitsgeschichtlich sozusagen wie kurz es erst diesen Zustand gibt, dass Kinder tatsächlich so aus der Erwachsenenwelt und aus der Gesellschaft für so eine lange Zeit ihres Lebens wie rausgenommen und an einen speziellen Ort gebracht werden, um dort das zu lernen, was eigentlich die ganze Zeit schon neben ihnen stattfindet.
Genau, ja.
Und ich muss jetzt gerade auch wieder noch an Christoph Schmidt denken. Ja, es ist jemand, von dem ich sagen würde, dass er sich auch so der Umsetzung oder der Realisierung eines menschenwürdigen Bildungssystems verschrieben hat. Und er hat jetzt kürzlich auf LinkedIn diese Frage formuliert: Wie lernen eigentlich Menschen? Und dass diese Frage eigentlich so die alles entscheidende Frage sein muss für die Entwicklung eines zukunftsfähigen Bildungssystems. Wie würdest du denn diese Frage, wie lernen Menschen, beantworten? Und welchen Beitrag kann denn hier das Co-Learning im Effinger leisten?
Das ist mega spannend. Auch Christoph führt es dann auch aus, also dass es eigentlich nur möglich ist, von sich aus selbst zu lernen. Dieses Modell, dass jemand von vorne am Lehrpult steht und irgendetwas in die Köpfe reinbringt, der Schüler, dieses Modell, von dem müssen wir uns unbedingt lösen. Das geht einfach nicht. Die Menschen kreieren das Lernen und ihren Weg selbst. Und er hat es ganz gut ausgedrückt, der Christoph, ich kann ja ihn da mal zitieren. Was, wenn das Erfinden und Kreieren seines eigenen Weges nicht eine Art zu lernen unter mehreren ist, sondern wenn es exakt die Weise ist, wie Lernen funktioniert, beziehungsweise was Lernen ist. Mhm. Also das Lernen ist das Kreieren, das Erfinden seines Weges. Auch wenn es den Anschein macht, wenn man im Klassenzimmer sitzt, dass jetzt vorne etwas gepredigt wird und dann alle lernen das, das geht nicht. Unser Hirn funktioniert nicht so. Jedes Hirn, das dort sitzt, jedes Kind und jede Person, die dort im Raum ist, kreiert dann etwas und das ist nicht kontrollierbar von außen. Und warum gehen wir nicht irgendwann mal aus diesem Klassenzimmer raus? Nicht nur in unseren Köpfen, sondern wirklich auch physisch an den Ort, wo viel mehr Lernen möglich ist. Und das ist vielleicht das, was wir versuchen, ist dorthin zu gehen, wo Leben schon ist, wo ganz viel passiert und dann ist auch ganz viel Lernen möglich. In einem Schulzimmer ist es einfach sehr schwierig, das herzustellen. Wenn man das Schulzimmer verlässt, dann ist dort eigentlich nichts drin. Und dann muss eine Lehrperson reinkommen und alles kreieren. Ich stelle mir das manchmal so vor, es ist eigentlich wie ein Theaterstück, das die Lehrperson aufführt. Und sie versucht, wie als Schauspielerin, die Welt nachzusimulieren. Also was da draußen passiert. Und sie erzählt dann den Kindern, schaut, wenn ihr rausgeht, passiert dort das und das und das. Und deshalb müsst ihr jetzt Mathematik und müsst ihr Deutsch und all das müsst ihr lernen, weil das ist wichtig da draußen. Und jetzt haben wir zwei Probleme. Eines ist, die Lehrperson war schon länger nicht mehr selbst nachschauen, ob es tatsächlich stimmt. Und das Zweite ist, es ist einfach enorm aufwendig. Also dieses Theaterstück jeden Tag aufzuführen, ist einfach mega aufwendig. Und da haben wir uns einfach gefragt, ja, warum gehen wir nicht raus, dort, wo die Action, wo das Leben schon spielt? Und das ist halt eben dort, wo auch gearbeitet wird. Und so haben wir, das war in einer Kaffeepause in unserem Coworking Space, haben wir uns ausgetauscht und hatten wir auch eine konkrete Frage, hatten wir einen Jugendlichen, der irgendwo nicht mehr reingepasst hat, und ein Vater, der gesagt hat, ja, was sollen wir tun? Nachher haben wir in der Runde gesagt, ja, wir haben doch hier genug Platz, wir haben einen schönen Ort, wir haben einen Coworking Space, eine Kaffeebar und da passiert ganz viel Leben. Und warum kann man nicht in dieser Umgebung auch als Kind lernen? Und dann haben wir es einfach getan, haben wir es einfach versucht. Dann ab ja, Oberstufenalter haben wir gesagt, weil wir nicht die Zeit haben, die Kinder so nah zu begleiten. Sie kommen rein und sind wie Coworker. Sie sitzen neben zwei, drei Erwachsenen und sind an ihren Lernprojekten dran. Und dann sind sie wie kleine Erwachsene, die arbeiten und lernen und dann auch gerne in der Pause darüber sprechen, was sie gelernt haben und was sie tun, was sie jetzt können, was sie vor einem Monat noch nicht gekonnt haben. Und das war am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, auch für die Erwachsenen halt. Jetzt sind da plötzlich Kinder in der Nähe. Inzwischen ist es ganz normal. Da haben wir jetzt alle Generationen dabei, also von kleinen Kindern bis zu 75-Jährigen, die schon länger pensioniert sind, sind da mitten in diesem Coworking Space drin. Wir nennen es deshalb jetzt auch ein Co-Learning Space, weil eben über alle Generationen hinweg gelernt wird.
Mhm. Ja, ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch auch einen Blogartikel von dir gelesen, Ausstieg aus der Taylor-Wanne.
Genau.
Ich meine, dass es das war, genau. Da ging es eben auch um den Ausstieg aus unserem aktuellen, großteils aktuellen Bildungssystem, wie der aussehen kann. Und da waren aber auch spannenderweise ganz viele Bilder in diesem Blogartikel, wo man eben auch sehen konnte, wie Menschen früher gelernt haben. Also man hat eine Schusterwerkstatt gesehen, wo kleine Kinder mit ihrem Vater in der Schusterwerkstatt einfach mitarbeiten oder in anderen Betrieben. Und so wie du jetzt gerade das Coworking im Effinger geschildert hast, klingt es für mich genau wie nach dem, nur dass es halt nicht unbedingt nur die Eltern sind, was ich als totalen Vorteil empfinden würde, sondern halt noch vielfältigerer Raum von Erwachsenen mit noch viel mehr Interessen und aber auch Begeisterung und Können, was weitergegeben werden kann. Und ja, es ist eben nicht mehr so die Schusterwerkstatt, der aktuelle Arbeitsort unserer Zeit vielleicht oder die Bäckerei. Natürlich gibt es diese Orte auch, aber eben so ein eher digitaler Lernraum oder ein Raum, wo viele Menschen auch am Computer arbeiten, eben auch ein sehr wichtiger Raum unserer Zeit und dann können Menschen sich direkt dort ausprobieren.
Ja, ist genau so. Also die Schusterwerkstatt ist ein schönes Bild und auch Bauernhof. Und man kann es, wenn man Leute kennt, die als Familie auf dem Bauernhof leben, dort kann man es noch anschauen, wie halt die alte Generationen zusammenleben und dort miteinander arbeiten und in die Arbeit eingeführt werden, Schritt für Schritt. Und jetzt hatten wir, das war auch in diesem Blogartikel drin, dass die Schule sich eben in dieser Taylor-Wanne befindet, weil dieser Taylorismus war dazu da, eben halt in der Industrialisierung das Ganze zu beschleunigen und standardisieren und die Fabriken, die aufgekommen sind. Und das war wirklich auch eine Zeit, da ist das als Kind nicht, war das war nicht gesund, in der Welt der Erwachsenen zu sein. Wenn der Vater im Kohlebergwerk ist und die Mutter in der Fabrik arbeitet und dort das Kind mitnimmt, dann ist es ungesund. Ist auch für die Eltern eigentlich nicht gesund, aber es ist einfach für Kinder noch mehr. Und jetzt sind wir aber in einer anderen Zeit. Jetzt haben wir eben gemerkt, hoppla, jetzt ist die Arbeitswelt, jetzt wo wir sind, in Schweiz, Deutschland, Österreich, das ist ja nicht mehr gefährlich. Also wir haben diese gefährlichen Arbeiten, die haben wir auch weit von uns weggeschoben, ist auch ein anderes Thema dann, ob das gut ist. Aber jetzt bei uns passiert recht wenig solche manuelle Fabrikarbeit oder Kohlebergwerke, die gefährlich sind jetzt. Das ist nicht das, wovor wir Angst haben müssen, dass jetzt Kinder ausgebeutet werden in solchen Institutionen. Also warum suchen wir nicht wieder nach Orten, wo wir sie in die Nähe bringen können, damit sie einfach eintauchen in diese Welt, wie die Erwachsenen leben? Das wissen alle Eltern, wissen das. Wenn man ein Kind beobachtet, wie es lernt, das ist einfach durch Beobachten, Nachmachen und Ausprobieren und Fehler machen und nochmals ausprobieren. Und jetzt, wenn ein Kind in einem Coworking Space ist, dann gibt es ganz viel zu beobachten. Und manche sind natürlich am Computer, da muss man zwischendurch etwas erklären, aber auch die mit den digitalen Berufen, da gibt's immer noch so viel zu beobachten, weil die gehen auch in Gespräche mit anderen, die gehen auch in die Kaffeepause. Die sind nicht die ganze Zeit am Computer. Bei uns haben wir auch gesagt, wir wollen Handwerk und Kunst und Musik, alles auch im Coworking Space drin haben. Je nach Alter ist dann, beobachten sie eher diese Leute. Aber das mit dem Digitalen kommt dann auch ziemlich schnell und dann kommen sie in diese Welt hinein. Der Lehrplan liegt alles schon da. Es ist einfach die Welt, wie sie ist, wie die Arbeit, wie sie läuft. Das kann man beobachten. Und dann hat jedes Kind einen Antrieb, erfolgreich zu werden als erwachsene Person. Und dann wollen sie von sich aus zeigen, dass sie etwas bewirken können in der Welt der Erwachsenen. Mhm. Und das zieht sie dorthin, wo wir auch sind, und ist enorm motivierend. Und wenn sie irgendwann dann in einer Pause oder beim Mittagessen mal eine erwachsene Person bei sich haben und die Person sagt dann, hey, das hast du jetzt toll gemacht. Dann merken sie, jetzt habe ich etwas bewirkt in der Welt der Erwachsenen und ich will mehr von dem. Da braucht es keine Noten mehr, weil sie wollen in diese Richtung gehen. Und dann müssen wir vielleicht dann selbst ein bisschen schauen, dass der wirtschaftliche Druck noch nicht auf sie wirkt. Das ist klar, oder? Wir wollen nicht, dass sie dann den Lebensunterhalt verdienen müssen, weil die Kindheit oder so, das soll noch eine Zeit sein, wo man auch ganz viel ausprobieren kann und es nicht einen wirtschaftlichen Druck gibt. Aber warum dürfen sie nicht arbeiten? Warum dürfen sie nicht einfach Dinge ausprobieren? Mhm. Und das versuchen wir jetzt zu tun.
Ich habe gerade gedacht, ob dahinter auch oft die Haltung stehen könnte, dass Arbeit, ja, dass sie eher so unangenehm konnotiert ist. Und es gibt unglaublich viele Menschen, die das, was sie tun, mit ganz, ganz viel Begeisterung tun. Und diesen Menschen dann im Alltag auch begegnen zu können, wie sie begeistert sind von dem, was sie tun, wie sie auch mal fluchen bei dem, was sie tun, wie sie Anstrengungen zum Überwinden haben. Ja, und das ist dann eben nicht mehr das Theater, was man aufführen muss, von dem du vorhin im Klassenzimmer gesprochen hast, oder halt Theater als, das hast du auch schon mal so genannt, eben als eine künstlich generierte Situation, sondern es ist einfach das Leben, was dort miterlebt wird.
Genau, ja. Vielleicht ist es dort auch eine Hilfe, wenn jetzt Kinder in der Nähe sind und Jugendliche. Das fordert mich dann im Alltag auch heraus. Die beobachten ja ganz genau. Die schauen, welche Kleider trage ich. Wenn ich plötzlich ein schönes Hemd anziehe, dann sagen sie, ja, was ist jetzt heute los? So sehe ich dich nie, oder? Dann erkläre ich, ja, jetzt heute ist ein wichtiges Gespräch. Und dann merken sie, ah, ich bin ein bisschen mehr nervös. Und sie saugen ja diese Emotionen auf und beobachten das und die spiegeln das dann und reagieren darauf und eben auch, das wären auch bei den negativen Emotionen, denn die fragen dann halt, wenn du das nicht gerne machst, dieses Hemd anziehen und dann mit diesen wichtigen Leuten sprechen, warum tust du es dann? Kannst du es nicht auch ohne Hemd oder ohne Krawatte oder so? Und dann denke ich vielleicht, ja, könnte ich eigentlich. Und wie wäre es jetzt, wenn ich mal einen Jugendlichen auch gleich zu diesem wichtigen Gespräch mitnehme? Vielleicht ändert das auch wieder etwas und dann ändert es dort die Atmosphäre. Also ist gar nicht schlecht, wenn wir darüber auch reden und dass sie dann auch mitbekommen, ich mache auch nicht alles freiwillig. Manchmal geht es auch darum, jetzt in der Selbstständigkeit, ich muss irgendwie schauen, wie kann ich Geld verdienen. Ich mache das gar nicht gerne, nach dem Geld zu suchen, aber wenn das fehlt und dieses Ringen darum, um eine schöne Arbeit und um Kunden zufriedenzustellen, das finde ich enorm wichtig, was sie da mitbekommen. Und so ist dann die Berufswahl auch etwas ganz anderes, oder? Wenn ich Kinder frage, die 14 sind zum Beispiel und nur in der Schule waren, wenn ich frage, was möchtest du denn werden, dann, die haben ja keine Ahnung, die haben fast keinen Beruf gesehen, live vor Ort. Wenn ich dann frage, was machen deine Eltern, dann sagen sie, ja, mein Vater macht irgend so was Soziales. Und wenn ich frage, was ist das Soziale dann? Ja, irgendwas mit Menschen, aber ich habe keine Ahnung. Also die wissen nicht mal von den eigenen Eltern, wie sich diese Arbeit anfühlt. Das Einzige, was sie mitbekommen, ist, der Vater kommt nach Hause und er ist müde. Das Arbeiten mit Menschen und Soziale, das muss irgendwie anstrengend sein. Das ist vielleicht so viel, wie sie mitbekommen. Also das wird nicht mein Berufswunsch. Und sonst habe ich im Globibuch mal gesehen, ja, da im Kinderbuch, dass es Lokführer gibt, vielleicht könnte ich Lokführer werden. Und dann merkt man, ja, vielleicht braucht es die in Zukunft nicht mehr so viel. Was mache ich dann? Und wenn sie jetzt in einem Coworking Space sind, und das, ich glaube, es muss nicht immer ein Coworking Space sein, idealerweise sieht man während der ganzen Kindheit ganz viele Orte, ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Erwachsenen, wie sie arbeiten und wie sich das anfühlt, jetzt zum Beispiel bei mir in der Informatik oder in der Bildung, wie fühlt sich das an, als Informatiker zu arbeiten und nicht einfach einen Test zu machen, ja, du hast noch gutes logisches Verständnis, vielleicht ist das was für dich. Das ist so viel in diesem Informatikbereich, hat mit Menschen zu tun. Kein Berufsberater sagt das. Und wenn man aber mal hingeht und das anschaut, dann merkt man das. Aber ich finde es spannend, wir können gut noch ein bisschen mehr darüber diskutieren, warum wir eigentlich die Arbeit mit so etwas Negativem verbinden. Das ist eine gute Frage. Betrifft eben auch uns Erwachsene.
Ja. Ich habe kürzlich jemanden sagen hören, da ging es aber eigentlich um Traumaforschung. Und die Person hat gesagt, dass sie ist der Meinung, dass die meisten Menschen, die sie kennt, unserer Generation ein Schultrauma hätten, in der Hinsicht, dass wir in der Schule größtenteils gelernt hätten, muss man mal schauen, ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu einseitig ist, was ich da wiedergebe. Unsere eigenen Bedürfnisse, Gefühle, Wünsche, das Bedürfnis nach Bewegung, nach in Kontakt treten, nach Ruhe, nach bei sich sein, all diese Dinge eher zu unterdrücken und das zu tun, was von außen gesagt wird. Und dass das eine Hauptlernerfahrung ist, sich zu disziplinieren und zu müssen. Und dass das mit Arbeiten aber verknüpft ist. So. Es wird ja auch oft gesagt, das bereitet dich hier aufs Leben vor. Und dass das so eine Assoziation zur Arbeit für viele ist. Ist halt müssen und weniger dürfen oder können oder möchten.
Ja. Ja, ich glaube, das trifft es. Also, es geht darum, sich selbst klein zu machen und Erwartungen zu erfüllen von anderen oder von außen, die da kommen. Also, es ist alles vorgegeben. Ich bin selbst nicht gefragt. Und das wird trainiert. Ja, das wird durch die Schule hindurch trainiert. Ich war lange, vielleicht 15 Jahre als Berufsschullehrer unterwegs. Also, meistens nur so in einem kleinen Pensum, aber habe dort Jugendliche begleitet, die sind 11 Jahre zur Schule und dann sind sie zu mir gekommen. Und ich habe mit ihnen viel Zeit verbracht. Ich hatte Projektunterricht in so ganzen Nachmittagsblöcken. Und dann habe ich etwas gefragt, weil ich das aus der unternehmerischen Welt kenne. Was habt ihr heute vor? Was habt ihr bis heute gemacht? Was habt ihr heute vor? Und wo braucht ihr meine Hilfe? Habe ich immer drei Fragen gestellt. Und das Tragische fand ich, sie konnten fast über Monate nicht formulieren, was sie selbst tun wollen. Sie haben immer wieder gefragt, sag uns, was sollen wir jetzt tun? Oder sie kommen zu mir und sagen, ich bin fertig, was kann ich als nächstes tun? Wie der nächste Schritt in dieser Fertigungsstraße einer Fabrik. Sie rechnen damit, dass alles eigentlich schon von mir vorgegeben ist. Und jetzt haben sie einen Schritt absolviert, jetzt, was ist jetzt der nächste Schritt? Und auch für die Qualitätskontrolle kommen sie immer zu mir. Da haben sie immer gesagt, ja, ist das jetzt gut genug? Und dann, ich habe mich geweigert, darauf eine Antwort zu geben. Ich habe gesagt, ja, was meinst du? Findest du, es ist gut genug? Und dann, mit dieser Frage konnten sie nicht umgehen, die meisten. Nach 11 Jahren im Schulsystem hast du keinen Zugriff mehr auf diese Einschätzung. Finde ich das jetzt, diesen Text, den ich hier geschrieben habe, bin ich damit selbst zufrieden? Diese Frage kann man nicht mehr beantworten. Es kommt dann wieder, nach ungefähr 3 Monaten. Jede Woche habe ich das gefragt, einen ganzen Nachmittag lang, gesagt, was wollt ihr tun? Und nach 3 Monaten bricht irgendetwas auf. Meistens sind so die ADHS-Kinder und Jugendlichen, die sind super. Also ich liebe das, mit ihnen zu arbeiten, weil die sind viel schneller, die haben noch diesen Zugang, die strecken die Hand auf und sagen, ich habe eine Idee, ich will irgendwas machen, jetzt endlich werde ich gefragt, ich habe 1000 Ideen, ich will etwas tun. Und dann habe ich angefangen, immer nur mit diesen 2, 3 pro Klasse zu arbeiten und die anderen habe ich 3 Monate in Ruhe gelassen. Bis sie sich so fest gelangweilt haben, dass sie gesagt haben, ja, jetzt haben diese 2 haben so viel Spaß, irgendwie jetzt will ich auch mal. Und dann kommen sie mit Ideen und wir haben so unternehmerische Projekte gemacht, dann hat das nachher ja nicht nur die Frage, was finde ich toll, sondern finden wir einen Kunden, der etwas, was wir machen, auch toll findet. Und dann haben sie rausgeschickt und gesagt, jetzt findet Kunden und macht diese Kunden glücklich. Oder findet etwas in dieser Welt, das nicht gut läuft und verbessert das. Und sie hatten am Anfang fast keinen Zugang dazu und irgendwann kommen sie dann und sagen, hey, wir haben etwas gefunden. Und wenn sie dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr plötzlich sagen, damit bin ich jetzt zufrieden und darauf bin ich jetzt stolz und das hat nichts mit mir als Lehrer zu tun, sondern das mache ich, weil ich das will oder weil ich gesehen habe, dass das einem Kunden etwas bringt. Und dann haben die Vorträge gehalten, ohne Benotung. Ich habe die Noten komplett abgeschafft, illegalerweise. Aber ich habe einfach gesagt, die Noten, die stören, ich will die weghaben. Und sie haben irgendwann angefangen, dann etwas zu tun, weil sie das wollen oder weil es Kunden möchten. Und dann kommt der Moment, wo sie das zeigen wollen. Dann wollen sie das mir auch zeigen, was sie jetzt erreicht haben. Dafür brauche ich keine Prüfung, weil das machen sie dann von selbst. Und so habe ich gemerkt, das ist auch möglich in einem Schulsystem drin. Es ist einfach eine sehr schwierige Umgebung dafür. Weil ich bin immer noch am Lehrpult und sie kommen rein, die Schulglocke klingelt. Und das ist einfach dieses jahrelange Training, dass ich dort nicht gefragt bin als Mensch, sondern ich eigentlich nur Erwartungen von einem Lehrer erfüllen muss. Das kriegt man in diesen Gebäuden fast nicht mehr raus. Thank you.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.